SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen, Dr. Martin André.
Schönen guten Tag.
Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch.
Und unserer Einladung gefolgt sind. Sie sind Medienwissenschaftler an der Uni Köln und Sie haben sich, kann man sagen, einem Thema zugewendet, das so angesichts seiner Tragweite, glaube ich, vielen Menschen bewusst ist, aber nicht so richtig vielen Menschen richtig bewusst ist, nämlich der Marktmacht der großen US-Digitalkonzerne. Und in dem Zusammenhang, da werden Sie oft als David im Spiel gegen Goliath bezeichnet.
Sehr gut.
Warum eigentlich?
Ja, es ist natürlich klar, dass ich mich mit meinen Thesen mit den Tech-Konzernen natürlich auch anlege. Ich kann Ihnen auch sagen, dass man da manchmal auch ein paar schlaflose Nächte hat, denn die sind sehr mächtig. Sie wissen auch, wie viel Geld die zur Verfügung haben und welche Mittel. Und wie Sie auch sagen, gibt es momentan keine Gegenbewegung. Von daher nehme ich die Metapher dankend an.
Ja. Damit wir jetzt nicht den Eindruck kriegen, Martin André ist Robin Hood und irgendwie vom Himmel gefallen und plötzlich da, der Gute, der gegen die bösen Tech-Riesen kämpft. Da gibt es ja auch eine Geschichte dahinter.
Absolut,
ja. Und Sie sind ja auch schon lange dabei in diesem Tech-Business, aber es gab für Sie, Sie haben vor ein paar Jahren einen Atlas erstellt,
genau,
und den auch veröffentlicht, so einen digitalen Atlas. Was haben Sie da rausgefunden?
Ja, das ist eigentlich eine faszinierende Geschichte, weil die eigentlich 15 Jahre zurückreicht. In den Nullerjahren war ich selbst noch so, kann man sagen, Tech-Freak, fand das alles total toll. Dann haben wir auch selber sehr erfolgreiche Webseiten damals gebaut im Verhältnis, die als die absoluten Benchmarks angesehen wurden. Und ich habe halt gesehen, dass der Traffic, den wir da erzielt haben, eigentlich nicht so richtig toll war. Und da habe ich schon angefangen
zu... Reichweite.
Ja, ja, genau. Also natürlich hat man die PR-Story dankend angenommen, aber ich habe da erste Zweifel bekommen. Und dann erschien im Jahr 2006 dieses Buch von Chris Anderson, wo sie schon Robin Hood sagen, The Long Tail, wonach ja das Internet den Armen gibt und den Reichen nimmt. Und da habe ich eigentlich angefangen, mich kritisch damit auseinanderzusetzen, habe erste Modelle publiziert 2010. Da haben sie gemerkt, ich bin schon so zum Zweifler geworden, wo ich gesagt habe, das kann eigentlich gar nicht sein. Ja, und dann hat es mich tatsächlich 10 Jahre gekostet, das genau zu beweisen. Übrigens 2010 damals war es ein totaler Treppenwitz, das war ein Schenkelklopfer, das hat kein Mensch
ernst genommen. Also Sie haben es damals gesagt, wurde
ja, ja, nicht ernst genau,
genommen.
Ja, genau. Ist eigentlich auch eine lustige Anekdote. Ich hatte damals einen, wie ich fand, ganz tollen Essay geschrieben, auch für die Presse, mit dem Titel Das Ende der digitalen Utopie 2011. Finde ich sehr früh. Und das war damals so eine Witznummer, dass die Redaktion sich einen lustigen Alternativtitel ausgedacht hat mit dem Titel Liebling, das Netz schrumpft.
Aber das ist ganz interessant. Also wenn Sie sagen, das ist so schwer zu beweisen, warum ist die Marktmacht der großen US-Technologiekonzerne in der digitalen Welt, warum ist die so schwer nachzuweisen?
Das ist ganz einfach, weil erstmal haben wir eine Vielfalts-Fata Morgana. Wir haben in Deutschland 16 Millionen unterschiedliche Webseiten und Domains, die kostenpflichtig angemeldet sind. Also würde man ja erstmal sagen, ist doch super, 16 Millionen verschiedene Angebote. Und jetzt sind die Leute auf ganz unterschiedlichen Devices unterwegs. Auch die Hörer und Hörerinnen da draußen, die haben Smartphones, Tablets, Desktops und so weiter und so fort. Und dann wissen sie auch, wir nutzen die digitalen Medien in diesen Milliarden von einzelnen Impressions. Und jetzt müsste ich eben hingehen, um eigentlich zu sehen, wer ist denn eigentlich wie groß. Und diese ganzen Devices vermessen und rauszubekommen, ja, wie groß sind denn die größten Anbieter und eigentlich einen relativen Anteil von allen Netzangeboten zu gewinnen. Und Sie können sich vorstellen, das ist eine Riesenarbeit, deswegen hat es auch 10 Jahre gedauert. Man braucht ein unglaublich aufwendiges technologisches Setup, um solche Analysen zu fahren. Wir haben tatsächlich, also buchstäblich, Milliarden von Impressions ausgewertet und konnten dann im Jahr...
Was sind Impressions?
Impressions sind immer sozusagen jeder einzelne Klick, jeder einzelne Zugriff, jede einzelne Ansicht zählt als Impression. Mhm. Und das ist als sehr großer Atlas 2020 publiziert worden und gilt eigentlich seitdem auch als Referenz für die, sag ich mal, relative Bedeutung der unterschiedlichen Angebote im Netz.
Herr André, Sie haben schon 2020 das digitale Universum in Bits und Bytes sozusagen vermessen, einen digitalen Atlas erstellt. Und diese Untersuchung, das haben wir gerade gesagt, das war so eine Initialzündung für Sie.
Absolut.
Ein Aha-Erlebnis. Inwiefern, also was war da das Aha-Erlebnis?
Ja, ich kann natürlich erstmal sagen, ich wollte natürlich zeigen, dass diese Dominanz da ist. Und dann habe ich eben diese holistische, ganzheitliche Messung durchgeführt, über 3 Monatsperioden übrigens, also sehr, sehr umfangreich, für alle Angebote, die es im Netz gibt. Und das Ergebnis war so extrem, dass ich auch als Wissenschaftler erst gedacht habe, das kann nicht stimmen. Und ich mache das mal an einem Wert, jetzt kriegen Sie erst einen Schreck, wenn ich den sage, Gini-Koeffizient, aber haben Sie keine Sorge, ich erkläre das so, dass man das auch draußen versteht.
Gini den, ist doch gerade der Geist aus der Flasche.
Das ist, ja genau, so ehrlich. Man benutzt ihn häufig bei Vermögens- oder Einkommensverteilung, der liegt immer zwischen 0 und 1, eine Gleichverteilung, ich sag mal, das wäre Kommunismus, wenn alle Menschen in einem Land dasselbe haben, dann wäre der Gini-Koeffizient 0. Eine maximale Ungleichverteilung, also stellen Sie sich ein Land vor, in der eine Person alles besitzt und alle anderen besitzen 0, da beträgt der Gini-Koeffizient 1. Und jetzt hatte ich ja den gesamten Traffic, die gesamte Verteilung im Netz und habe diesen Gini-Koeffizienten ausgerechnet und der beträgt 0,988. Das heißt, mathematisch sind wir nur Millimeter von einer Situation entfernt, wo wir eben nur Monopole haben und alle anderen haben nichts. Stellen sich eben ein Land vor mit einer solchen Vermögensverteilung. Ich glaube übrigens bei der Einkommensverteilung ist es so, gleichere Länder, in Deutschland liegt er glaube ich bei 0,3, in den USA liegt es bei 0,4. Als ich diese Werte erstmal gerechnet habe, habe ich übrigens auch gedacht, das kann nicht stimmen. Wir haben das mehrfach überprüft und das war tatsächlich für mich auch ein Schockerlebnis, denn natürlich wollte ich beweisen, dass der ganze Traffic eben hauptsächlich auf den Plattformen ist, aber dass das in einer so radikalen Form der Fall ist, hätte ich auch vor dieser Studie nicht gedacht und das war sozusagen mein Turmerlebnis und seitdem mache ich, was ich mache.
Ganz kurz vielleicht, wie war denn die Reaktion in der wissenschaftlichen Welt darauf? Also kamen da die Leute und gesagt, ja, der André, der kann ja alles erzählen, oder wurde das damals als Weckmoment auch in der wissenschaftlichen Community, sage ich jetzt mal, wahrgenommen?
Also in der wissenschaftlichen Experten-Community ist diese Messung extrem positiv aufgegriffen worden, was man übrigens auch daran sieht, dass die unterschiedlichen Institutionen in Deutschland, die sich zum Beispiel mit Medienkonzentration beschäftigen, auch diese Studie sehr häufig zitieren, als Referenz nennen. Das heißt, das ist erstmal fantastisch aufgegriffen worden. Jetzt muss man aber natürlich dazu sagen, ich habe hier meine tolle wissenschaftliche Mount Everest Erstbesteigung in einen Zeitpunkt veröffentlicht, wo wir gerade 6 Monate Corona hatten. Ja, das heißt, die Menschen saßen gerade zu Hause in einem Lockdown und die Politik und auch in den Medien, die hatten ganz andere Themen, mit denen sie sich beschäftigt haben. Und deswegen ist eigentlich für mich nicht dieser Wow-Effekt draußen eingetreten, mit dem ich jetzt gerechnet hatte, weil ich habe als Wissenschaftler gedacht, so wow, jetzt sehen wir es, jetzt ist doch klar und jetzt müssen wir das auch ändern. Ne? Und das war übrigens dann auch der Grund, warum ich dann irgendwann mich entschieden habe, das neue Buch zu schreiben, weil ich mir auch als Wissenschaftler gesagt habe, sonst ist eigentlich diese ganze Arbeit, die in diesen sehr, sehr aufwendigen Messungen gesteckt hat, die ist dann eigentlich für unsere Gesellschaft verloren. Und deswegen habe ich dann jetzt vor allem ja die politische Interpretation dazu geschrieben.
Herr André, wie haben sich die Big Five diese Marktmacht aufgebaut?
Ja, bevor ich das erkläre, ist der interessanteste Befund fast, sie haben das alles total absichtlich gemacht. Übrigens können wir den Big Tech-Konzern noch nicht mal vorwerfen, dass sie das nicht offen gesagt haben. So jemand wie Peter Thiel hat offen gesagt, Wettbewerb ist für Loser. Erfolgreiche Digitalunternehmen, die erschaffen Monopole. Mhm. Und wie machen sie das? Da gibt es einige Mittel. Ich nenne jetzt so 5 bis 6. das erste Mittel ist natürlich Netzwerkeffekte. Das kennen Sie, je größer ein Netzwerk ist, ja, je mehr zum Beispiel von Ihren Freunden und Freundinnen in einem Netzwerk sind, desto wertvoller wird dieses Netzwerk und dann können Sie eigentlich auch gar nicht mehr richtig wechseln. Das haben wir zum Beispiel im Fall von Boykotten erlebt. Diese Boykottversuche, die haben ja nie funktioniert. Weil wie wollen Sie ein Netzwerk boykottieren, wo alle Ihre Freunde drauf sind? Also erstens Netzwerkeffekte. Der zweite Punkt ist geschlossene Standards, heißt das. Das ist ein technischer Begriff, ich erkläre den. Denn Sie kennen auch alle da draußen offene Standards, denn Sie sind alle zum Beispiel per E-Mails unterwegs, kommunizieren mit Ihren Freunden und Sie wissen, Sie können ohne Problem jederzeit Ihren E-Mail-Account wechseln. Sie können auch E-Mails unter unterschiedlichen Unternehmen austauschen. Und wenn Sie das jetzt vergleichen mit den Plattformen, können Sie die Inhalte nicht mehr über Plattformgrenzen hinweg teilen. Und das ist begründet dadurch, dass die Plattformen geschlossene Standards geschaffen haben. Warum haben Sie das getan? Weil sie natürlich die Aufmerksamkeit ihres Publikums in der Plattform halten wollen. Mhm. Die wollen die also davon abhalten, nach draußen zu gehen.
Darf ich da ganz kurz rein? Natürlich. Also geschlossene Standards, was bedeutet das? Kann ich mir das vorstellen wie so eine Wand?
Das ist wie eine Wand, ganz genau. Und ich zeige Ihnen auch noch eine zweite solche Wand. Wenn Sie sich an das alte Internet erinnern, da hatten Sie die Hyperlinks, wo wir damals von Hyperlink zu Hyperlink gesurft sind. Sie können natürlich prinzipiell überall hin wieder solche Outlinks, also Links nach draußen setzen. Die Plattformen haben aber entweder diese Outlinks vollständig abgeschafft, schauen sich Plattformen an wie TikTok, die haben gar keine Outlinks, Links nach draußen mehr. Oder wir können zeigen, dass diese Outlinks von den Plattformen runtergeregelt worden sind. Ja? Das heißt zum Beispiel in Plattformen, wo Sie diese Outlinks noch machen können, da haben die Inhalte, die solche Outlinks haben, die haben überhaupt keine Chance mehr. Mein Lieblingsbeispiel ist übrigens Instagram. Sie kennen das sicherlich vom SWR, wenn Sie da Sachen posten, da können Sie keinen direkten Outlink setzen. Da müssen Sie im SWR-Profil einen Link in Bio setzen. Da schreiben Sie in den Text, hey Leute, geht bitte auf den Link in Bio und kommt da irgendwie.
Also es wird künstlich kompliziert gemacht.
Genau.
Kann man es so übersetzen.
Das ist wie ein Kaufhaus. Stellen Sie sich vor, ein Kaufhaus und Sie kommen immer nur tiefer in das Kaufhaus rein und Sie können das Kaufhaus nicht mehr verlassen im Prinzip. Ja? Mhm. Der nächste Punkt ist, dass die Plattformen natürlich keine Honorare zahlen. Ja? Sie müssen im SWR Honorare zahlen. Und wir haben dann noch den regulatorischen Fehler gemacht, dass wir die Plattform obendrein noch belohnt haben, dass sie keine Verbreiterhaftung übernehmen müssen. Ja? Sie müssen im SWR haften. Das müssen die Plattformen nicht. Also sie müssen sowohl erstmal zahlen und haften, die müssen nicht zahlen und sie müssen auch nicht haften. Das muss man sich mal vorstellen. Die Killer-Akquisition, die kennen Sie. Ja, warum hat ein Unternehmen wie damals Facebook 22 Milliarden Dollar für WhatsApp bezahlt? Weil sie natürlich selber wissen, sie brauchen das Monopol, sonst existieren sie in dieser Gattung nicht. So, und jetzt ganz zum Schluss der wahrscheinlich brisanteste Punkt, den wir auch durch unsere Messungen und Studien belegen können. Denn es ist ja so, dass diese riesen Tech-Konzerne eben nicht nur ein Angebot haben, sondern oft ganz viele. Und ich sage das jetzt mal am Beispiel eben des Alphabet-Ökosystems. Da kennen Sie zum Beispiel die Google-Suchmaschine, 90% Anteil ungefähr bei den Suchmaschinen. Und wir können uns jetzt nicht nur anschauen, wie groß ist der Anteil der Leute, die auf der Suchmaschine sind, sondern wir können uns auch anschauen, ja, wo gehen denn die Leute hin, nachdem sie die Suchmaschine verlassen haben. Und da sehen wir, dass die Tech-Konzerne diese sogenannten Gateways, also diese Tore in die digitalen, in die digitale Welt, dass sie die vor allem dazu nutzen, um sich selbst den Traffic zu geben. Denn wir können natürlich sagen, wie viel Traffic wäre eigentlich zu erwarten, ja, und wir können den tatsächlichen Traffic messen, der auf diese Angebote geht, und wir sehen bei allen diesen Angeboten, dass der Anteil ungefähr doppelt so hoch ist wie der, den wir erwarten müssen. Mhm. Und um das jetzt auch gerne am Beispiel hier von SWR zu zeigen. Sie haben sicherlich auch eigene Webinhalte, die Sie da draußen stehen haben. Aber Sie haben eigentlich keine faire Chance. Denn natürlich wird sich ein Unternehmen wie Alphabet immer diesen Traffic selbst zuschieben. Das heißt, die Leute, die bei Google sind, die werden dann zu YouTube zum Beispiel geschickt und eben viel weniger und unterproportional auf die eigenen Domains der Leute, die diese eigenen Webseiten betreiben.
Wie funktioniert das eigentlich mit der Marktmacht der großen Tech-Konzerne und mit diesem digitalen Traffic, also mit dem digitalen Verkehr? Jens Lang aus Wien hat uns geschrieben, ihn irritiert, es gibt doch auch viele Mitbewerber, die es zum Beispiel nicht geschafft haben. Also wieso war zum Beispiel Facebook erfolgreich, schreibt er, und StudiVZ, manche erinnern sich vielleicht noch daran, war auch so ein soziales Netzwerk, oder MySpace nicht?
Also das kann man ganz einfach beantworten. Es gab damals Wettbewerb, aber es gab eben nur damals Wettbewerb. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn ich jetzt in der Metapher von Olympia spreche, es gab damals ein Rennen, das Rennen hat damals Facebook gewonnen. Und wenn Sie es dann schaffen, diese ganzen Faktoren durchzusetzen, die ich vorhin genannt habe, Netzwerkeffekte, geschlossene Standard, Outlinks abschalten und so weiter und so fort, dann die Finanzkraft, Killer-Akquisitionen und so weiter, plattformübergreifende Netzwerkeffekte, dann haben Wettbewerber überhaupt keine Chance mehr. Dann ist der Wettbewerb im Prinzip abgeschafft. Und ich bleibe wieder in meiner Olympia-Metapher. Das ist natürlich total super. Sie müssen nur einmal das Rennen gewinnen. Und von da an stellen sich das 100-Meter-Rennen vor. Jedes Rennen, was Sie in Zukunft laufen, da dürfen Sie ab 1,80 Meter laufen. Sie können absolut sicher sein, dass das keiner schafft. Und deswegen auch gerne noch mal das Beispiel vom Facebook-Konzern. Sie müssen sich ja überlegen, damals, als die Messenger aufkam, hatte Facebook ja sogar einen eigenen Facebook Messenger. Warum in Gottes Namen soll ein Unternehmen so doof sein, 22 Milliarden Dollar ausgeben für ein Produkt, was es ja eigentlich selber erstmal schon hat und was es ja, damals hatte Facebook schon Milliarden Verwender. Ja, man sollte denken, ist doch total einfach. Nein, die verstehen selbst am besten, dass wenn dieser Login einmal einsetzt, wenn das Monopol sich einmal durchgesetzt hat, dann haben sie keine Chance mehr.
Wenn man das Beispiel WhatsApp nimmt, da gibt es doch einen Weg raus. Also man kann ja rübergehen zum Beispiel zu anderen Anbietern wie Signal oder Telegram, denen ja nachgesagt wird, die greifen nicht so viel von unseren Daten ab und es wird auch nicht mitgelesen.
Das ist richtig und deswegen würde ich Ihnen antworten, Sie sind immer noch in der Fata Morgana. Es ist übrigens auch sehr naheliegend, weil alle Menschen dann immer sagen, ja, aber es gibt doch, ja, sicherlich, es gibt ganz viel. Wie schon gesagt, es gibt 16 Millionen Angebote, aber entscheidend ist nicht, wie viele Angebote es gibt, sondern welche genutzt werden und da ist die Antwort komplett anders. Und übrigens hilft diese Fata Morgana natürlich auch den Tech-Riesen, diese Illusion aufrechtzuerhalten, denn de facto, das ist ja auch immer meine These, es gibt gar keinen Wettbewerb mehr diese alternativen Angebote haben überhaupt nur dann eine Chance, wenn wir diese Märkte öffnen würden.
Aber das heißt, Telegram und Signal zum Beispiel, um nur zwei zu nennen, sind keine echten Alternativen?
Es sind Alternativen, aber es ist so, dass unter monopolistischen Bedingungen die Alternativen, die es gibt, nicht die Möglichkeit haben, sich wirklich so durchzusetzen, wie das in funktionierenden Märkten der Fall wäre. Wo sie dann einen Markt aufgeteilt haben zwischen oft Dutzenden von Wettbewerbern, wo sie dann, keine Ahnung, 3-4 Wettbewerber haben zwischen 10% und 15% Marktanteil und so weiter und so fort.
Naja, also gleichzeitig gibt es ja auch eine Konkurrenz. Ne? Also die großen Tech-Konzerne kommen, die Big Five, die sind alle aus den USA, aber jetzt wächst ja mit Alibaba, mit Tencent, mit Huawei, mit TikTok und so weiter. Ja, Sie lachen schon. Eine Konkurrenz aus China heran, die ist ja auch riesig. Also wer mal die Europameisterschaften gesehen hat, hat gesehen, was für Werbung da läuft. Die betrifft uns teilweise gar nicht. Was macht sich daran klar? Ist das nicht ein Zeichen für etwas mehr Vielfalt vielleicht?
Also ich würde da erwidern, erstmal ist es ja faszinierend, dass es unter den diktatorischen Bedingungen Chinas ebenfalls monopolistische Anbieter in China sind. Es gibt tatsächlich eine Alternative oder eine Ausnahme, die Sie genannt haben, das ist TikTok. Tatsächlich ist TikTok ja auch unter einem monopolistischen chinesischen Radar überhaupt so groß geworden, dass es in den westlichen Ländern eine Relevanz bekommen hat. Ob das jetzt eine positive Ausnahme ist, würde ich eben aufgrund der sehr schwierigen Verhältnisse Erkenntnisse, die wir auf TikTok haben, bezweifeln. Ich will aber auch davor warnen, sag ich mal, jetzt zu sehr auf China abzufahren, weil das natürlich auch ein beliebtes Narrativ von den Big Tech-Konzernen ist. Denn die sagen, hey, ihr müsst doch total froh sein, wir machen diese ganzen coolen digitalen Angebote und wenn wir, die guten Tech-Konzerne, das nicht tun, dann kommen die bösen Chinesen. Insgesamt ist in der digitalen Medienlandschaft in den westlichen Ländern die relative Bedeutung der chinesischen Angebote noch so niedrig, dass ich das jetzt nicht als massive Gefahr einschätzen würde.
Herr André, wir reden über die großen Tech-Konzerne und deren Marktmacht. Wie sieht's denn mit Ihrem Nutzungsverhalten aus? Also können Sie sich einen Tag vorstellen, an dem Sie kein Produkt der Big Five benutzen?
Natürlich nicht, ja. Und das ist ja übrigens auch Teil meiner These. Natürlich verwende ich zum Beispiel ganz viele Inhalte von redaktionellen Medien und natürlich versuche ich auch andere Plattformen zu verwenden. Natürlich bin ich auch im Kontakt mit ganz vielen NGOs oder alternativen Anbietern, aber ich predige denen natürlich auch immer wieder aufs Neue. Durch diese unglaubliche Monopolisierung können wir es sozusagen nicht auf die NutzerInnen da draußen abwälzen, sondern wir müssen den Stier bei den Hörnern packen und eigentlich überhaupt erstmal diese Märkte öffnen. Nur dann habt ihr auch eine richtige Chance.
Um vielleicht die Tragweite der ganzen Geschichte mal zu erkennen, Sie haben 2029 in Ihrem Buch, das Sie geschrieben haben vor einem Jahr, das heißt Big Tech muss weg, haben Sie ein Schicksalsjahr für unsere digitale Gesellschaft einfach mal so proklamiert. Ja. Was soll da passieren 2029?
Ja, ist gut, dass Sie den Punkt bringen. Das Buch geht ja rein datenbasiert vor und wir können anhand unterschiedlicher Indikatoren sehen, dass eben diese Transformation von den analogen Medien zu den digitalen Medien ungefähr im Jahr 2020 schon den Kipppunkt erreicht hat. Das heißt, in der Lebenswirklichkeit sind die digitalen Medien jetzt sozusagen schon stärker als die analogen Medien zusammengenommen. Und dieser Anteil wird auf ungefähr 75%, also 3/4 bis zum Jahr 2029 steigen. Und das bringt mich jetzt auch genau zum Hauptproblem, nämlich unserer Abhängigkeit und unserem Ausgeliefertsein. Denn wenn ich darüber spreche, merke ich, dass die Leute das manchmal gar nicht so als so schlimm empfinden. Aber ich sage den Leuten dann auch immer, ihr müsst euch ja vorstellen, jetzt gibt es noch sozusagen beide Welten, die analoge Medienwelt und die digitale Medienwelt. Aber was macht ihr denn, wenn diese andere Welt, sag ich mal, immer weiter verschwindet? Und das sehen wir in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Im Buch zeige ich ja zum Beispiel die Geschichte von einem Musiker, der über Corona nicht mehr live auftreten konnte, der dann ein sehr, sehr erfolgreiches Streaming-Angebot aufgezogen hat unter mehreren Pseudonymen, was in der Kunstwelt natürlich normal ist, Künstler-Alibis und der diese Inhalte hauptsächlich eben über Meta-Plattformen vermarktet hat und der ist dann irgendwann von Meta quasi kaltgestellt worden. Profil wurde gesperrt. Er weiß bis heute nicht, warum das passiert ist.
Das wäre meine Frage gewesen, warum?
Ja, ja. Und dann sitzen sie nämlich in der, sag ich mal, Rechtsordnung der Plattform. Das heißt, hier entscheidet die Plattform. Sie haben kaum Möglichkeiten, da wirklich in eine Revision zu gehen. Sie haben alle diese Rechte, die sie in der normalen Welt haben, die haben sie kaum noch.
Okay, dazu zwei Fragen. Es gibt einen Hörer, der uns anonym schreibt, der sagt, man kann auch ohne diese großen Konzerne auskommen. Ich zum Beispiel nutze die Dienste dieser Unternehmen nur eingeschränkt, komme gut ohne WhatsApp, Insta, Facebook und so weiter zurecht. Ganz kleine Minderheit?
Genau, also deswegen, ich finde das auch total toll und ich finde auch alle Leute super toll, die alternative Wege finden. Ich bin natürlich Wissenschaftler, ich arbeite ganzheitlich, deswegen haben wir diese ganzheitliche Vermessung und da sehen wir komplett die Ausnahme.
Okay, nächste Frage. Also es gibt ja auch Menschen, die kaufen relativ unkritisch bei Amazon ein. Da gibt es ja auch so eine große Marktmacht, obwohl das allgemein bekannt ist, dass diese Marktmacht entsteht, dass es auch kleineren Unternehmen im E-Commerce-Bereich eher schadet, das zu machen. Ist es denn dann auch schwierig, wenn so Institutionen wie die Bundesregierung dann über Twitter kommunizieren, anstatt wie früher, sage ich mal, hauptsächlich diese Meldungen rauszugeben? Und ist es vielleicht auch schwierig, wenn wir als öffentlich-rechtliche Medien mehr und mehr auf die Drittplattformen gehen?
Es ist eigentlich immer dasselbe da, denn wir sind alle abhängig. Und ich kann das übrigens auch als Big Tech-kritischer Autor sagen, denn wenn Sie jetzt zum Beispiel auf die Webseite zum Buch gehen, werden Sie sehen, dass ich auch einen Amazon-Link da drin habe. Übrigens, das ist auch schon von den Managern der Tech-Konzerne angeprangert worden. Wie kann der denn überhaupt uns kritisieren? Er verkauft seine Bücher ja auch über Amazon. Natürlich, weil in der digitalen Welt laufen 98% aller Buchverkäufe laufen über Amazon. Das heißt, mich erinnert das übrigens immer so an das Argument aus den 80er Jahren, von wenn man Systemkritik geäußert hat, hat es geheißen, geh doch nach drüben. Dann wäre quasi in der Analogie, da musst du dich halt irgendwie so draußen durchschlagen, und wir sind in einer Situation, wo das ja schon gar nicht mehr geht. Und um beim Beispiel Amazon zu bleiben, es gibt ja so viele Fälle, wo zum Beispiel Leute erfolgreiches Geschäft aufgebaut haben auf Amazon über Jahre und dann zum Beispiel von Amazon kaltgestellt werden, und es gibt die abenteuerlichsten Berichte dann im Netz, was man dann machen muss, auch wenn man überhaupt nicht weiß, gegen welche Regel man verstoßen hat. Und das müssen wir uns eben vorstellen, wenn das diese Abhängigkeit in allen Lebensbereichen in Zukunft durchschlägt, denn diese freie Wahl, die Fata Morgana der vielen Angebote, ist de facto in der Nutzung nicht gegeben. Wir haben unter monopolistischen Bedingungen eigentlich im realistischen Fall keine Wahl mehr.
Es gab eine wichtige Entscheidung in den USA vor ein paar Tagen. Da sprach ein Bundesgericht Google wegen Wettbewerbsverstößen mit seiner Suchmaschine für schuldig. Der Konzern sei ein Monopolist, hieß es da in der Begründung, und lasse keine Konkurrenz zu. Für Sie nichts Neues, diese Erkenntnis. Aber was steckt denn hinter so einem Urteil?
Also dieses Urteil ist erstmal eine fantastische Neuigkeit. Und um zu verstehen, warum das so fantastisch ist, muss ich ein bisschen ausholen. Ich spreche ja schon seit vielen Jahren über diese Monopole, dass wir sie nicht akzeptieren dürfen, dass die Ausweglosigkeit und Abhängigkeit schaffen und dass wir das ändern müssen. Sie können es aber nur ändern, wenn Sie diese Monopole zerschlagen oder entflechten. Und jetzt kommt erstmal eine ganz bittere Pille. Ich bin jetzt selbst kein Jurist, aber von den Leuten, mit denen ich mich da austausche, weiß ich, dass es weder in Deutschland noch in der EU Gesetze gibt, mit denen wir diese Monopole wirklich wirksam zerschlagen können auf eine effiziente Art und Weise. So, interessanterweise ist
warum geht's in den USA?
Ja, der Punkt kommt. Interessanterweise ist es in den USA prinzipiell anders. Die sind historisch viel härter gegen Monopole und für Wettbewerb vorgegangen. Und diese Rechtsgrundlage, die heißt Sherman Act. Und alle die berühmten Zerschlagungen aus der Vergangenheit, denken Sie zum Beispiel auch an AT&T in der Vergangenheit, die waren auf Grundlage des Sherman Act möglich. So, was sag ich mal besonders bedrückend ist, ist, dass genau diese Rechtsgrundlage des Sherman Act seit ungefähr einem Vierteljahrhundert in den USA nicht mehr in Verwendung ist. Ja, das heißt, seit ungefähr 25 Jahren wird in den USA nicht mehr hart gegen Monopole vorgegangen. Und natürlich habe ich das sehr, sehr aufmerksam beobachtet, denn in meiner Wahrnehmung ist es jetzt das erste Mal, dass ein solches prominentes Verfahren auf der Grundlage des Sherman Acts überhaupt eingestielt wurde. Und wenn Sie mich vor zwei Wochen gefragt hätten, hätte ich die Chance, dass dieses Verfahren gegen Google erstmal in der ersten Instanz gewonnen wird, für nicht sicher gehalten.
Ja, Sie sagen es ja, also es ist ja erstmal die erste Instanz, also das wird wahrscheinlich in die Revision gehen und noch ein paar Jahre dauern, bis da wirklich ein rechtskräftiges Urteil steht.
Genau, das wäre das Schlimmste, was passieren kann, denn wir haben seit Jahrzehnten jetzt auch aus den USA keine harten Maßnahmen gegen Big Tech, weil natürlich USA auch wirtschaftlich stark von diesen Big Tech Unternehmen profitiert. Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, Google hat ja schon Revisionen angekündigt, dass dasselbe passiert wie vor Jahren bei Microsoft, in der ersten Instanz verurteilt, in der zweiten Instanz wurde das Urteil dann kassiert. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir uns in Europa nicht auf die USA verlassen. Denn wir wissen sowieso nicht, was in den USA passiert. Stellen Sie sich vor, jemand wie Trump wird Präsident, die USA gleiten möglicherweise immer weiter ab in Richtung Autokratie. Wir dürfen auf keinen Fall in Europa uns darauf verlassen, dass das Problem in den USA gelöst wird. Wir müssen dieses Problem selbst und hier lösen.
Mhm. Haben wir eigentlich die Thematik, also es geht ja um milliardenschwere Deals, dass eben Google an Apple zum Beispiel Geld gezahlt hat, damit die in ihren Browsern die Suchmaschine voreinstellen. Ja. So, ich kann die dann zwar ändern, aber haben wir ja gerade drüber gesprochen, die wenigsten Leute machen das. Haben wir diese Thematik, das ist doch Wurst, über welche Suchmaschine ich da jetzt reingehe, lange nicht ernst genug genommen. Also wir Menschen, User, BenutzerInnen und Benutzer, die Marktmacht dieser wenigen Konzerte dann sogar gestärkt?
Ja, natürlich. Und man merkt ja auch erstmal an überhaupt diesem ganzen Aufsatz. Man muss sich ja die Frage stellen, das Alphabet bzw. Google überweist in einem Jahr 18 Milliarden Dollar an Apple, um als Standardeinstellung dort drin zu sein. Das sind ja Praktiken, wo ich jetzt erstmal denke, das sind ja so fast so Hinterhof-Autoschieber-Strategien.
Ist das Usus, dass da Geld fließt in alle Richtungen?
Ja, also es ist ja jetzt rausgekommen. Es ist ja auch übrigens bereits im letzten Jahr rausgekommen. Wir sehen übrigens auch hier dran erstmal, dass diese Big-Tech-Unternehmen mit den aggressivsten denkbaren Methoden vorgehen, um diese Monopole zu errichten. Mhm. Und ist Alphabet jetzt hingegangen, hat gesagt, okay, sorry, wir sind jetzt wirklich zu weit gegangen. Wir haben Dutzende, Hunderte von Malen sind wir erwischt worden. Wir haben geleugnet, wir haben betrogen und jetzt reicht es auch und wir machen sowas nicht wieder. Nein, mit der maximalen Härte gehen sie jetzt in die Revision. Und das zeigt übrigens auch, dass Big Tech überhaupt nicht verstanden hat, wie ernst die Stunde ist. Und wie massiv wir dagegen vorgehen müssen, denn es gibt noch nicht mal ein Bewusstsein des eigenen Fehlhandelns.
Herr André, Sie haben sich sehr, sehr lange mit dem Thema Marktmacht und der großen Technologiekonzerne beschäftigt. Wie kann man diese Macht umgehen?
Ja, vor allem erstmal nach all den eher nervigen Informationen auch die gute Nachricht, wir könnten es ja leicht ändern. Zumal das Schöne eigentlich ist, dass es völlig parteiunabhängig ist. Denn ich sag mal, auf der einen Seite eher linke Parteien müssten diese totale Abhängigkeit und Ungerechtigkeit ablehnen. Aber auch gerade Parteien wie die CDU oder die FDP, die eigentlich immer sagen, ja, wir verstehen, wie Märkte funktionieren, wir sind für Wettbewerb, die sollten es komplett inakzeptabel finden, dass die Zukunftsmärkte durch Monopole abgedeckt werden.
Aber also, Sie haben uns doch gerade erzählt, 1,5 Stunden lang, ja, dass das gar nicht gut geht mit der Umgehung der Marktmacht, dass wir als Individuum da eigentlich fast nichts machen können, genau, keine eigene Wirksamkeit
haben. Auf der Ebene der Individuen nicht, aber in Bezug auf Marktöffnung wäre es sehr leicht zu ändern. Und ich will es auch direkt am Anfang sagen, weil die Leute dann sagen, jetzt kommt er mit Regulierung. Die coolen Produkte der Tech-Riesen gegen die langweilige Regulierung. Regulierung kann hier was ganz Tolles sein. Wir hatten auch mal früher nur einen Telefonanbieter. Regulierung kann marktöffnend sein und Vielfalt herstellen. Und genau das sind Maßnahmen, die ich auch in dem Buch vorstelle. Ich kann da gerne mal ein paar Beispiele nennen. Also wir haben ja schon am Einstieg mal über diese Outlinks, die Links nach draußen gesprochen. Ich kann also sofort sagen, alle Unternehmen, die Plattformen haben, die müssen diese Durchlässigkeit, diese Offenheit, die müssen sie gewährleisten. Das heißt zum Beispiel, dass alle Urheber dürfen Links nach draußen setzen, so viel sie dürfen, an allen Stellen. Niemals dürfen Plattformen zum Beispiel auch Inhalte diskriminieren oder runterregeln, die Outlinks haben. Sofort, boom, haben sie eine regelrechte Befreiung des Traffics. Der Traffic kann auch außerhalb der Plattform stattfinden.
Sie haben gerade ich gesagt, wer ist ich? Also ich kann das machen, wer ist ich? Also welche Ebene könnte das bewirken?
Also,
ist es die Bundesregierung?
Das ist natürlich kompliziert, weil natürlich einige Sachen auf EU-Ebene, die anderen auf Bundesländerebene oder auf Bundebene geregelt werden. Hier ist es meines Erachtens eine Regel, die man auf EU-Ebene braucht. Aber es ist trotzdem so, dass wir das leicht umsetzen könnten, dass wir einfach sagen, zum Beispiel Plattformen müssen offen sein. Oder was ja auch schon seit vielen Jahren vorgeschlagen wird, offene Standards. Wir können sogar messen, dass wenn wir offene Standards haben, dass der Traffic sich auf einmal auf viele Anbieter verteilt. Was hält uns also davon ab, offene Standards einzuführen?
Könnte man vorschreiben.
Das könnte man vorschreiben.
Geht es dann über unser Wettbewerbsrecht? Also was ist eigentlich mit unserem Wettbewerbsrecht? Greift das dann? Weil es gab zum Beispiel vor, glaube ich, 2 oder 3 Jahren eine Initiative im Deutschen Bundestag, die ging von der CDU-CSU-Fraktion ein. Da ging es um das Wettbewerbsrecht.
Ja, also Sie haben natürlich hier unterschiedliche Ebenen, wo Sie ansetzen können. Auf der einen Seite haben Sie das Wettbewerbsrecht, aber viele von diesen Aspekten sind zum Beispiel auch in Bezug auf Medienrecht relevant. Ja? Und beim Medienrecht, nur dann sehen Sie direkt die Misere, die man hier im Radio schlecht in aller Detailtiefe erklären kann. Bei den Medien ist es so, dass sie eine Kompetenz haben beim Bund für alles, was Netzwerke anbetrifft, und eine Kompetenz bei den Bundesländern für all das, was Inhalte anbetrifft. Übrigens ist natürlich auch diese Komplexität etwas, was die Tech-Konzerne natürlich ausgenutzt haben, denn deswegen hat es in der Vergangenheit auch immer so lange gedauert, bis wir Regeln hatten. Mhm. Und deswegen sollte man sowieso darüber nachdenken, ob wir diese Komplexität aufrechterhalten oder nicht schlankere Strukturen finden, wo wir viel schneller Lösungen finden können.
Ganz kurz noch, Sie haben gesagt, es ist komplex. Bundeskartellamt, könnte das eine Rolle spielen?
Ja, natürlich. Also mein Lieblingsgedankenspiel ist ja auch, stellen wir uns mal vor, es hätte das Bundeskartellamt in den letzten 20 Jahren nicht gegeben. Also es hätte nicht existiert. Wir haben jetzt eine Marktsituation, die vollständig durch Monopole im Prinzip besetzt ist. Das heißt, wir hätten das Kartellamt überhaupt nicht gebraucht. Wenn das Kartellamt nicht existiert hätte, hätten wir exakt dieselbe Situation, die wir jetzt haben. Und natürlich muss das Kartellamt da Gas geben und es muss auch eine Warnerfunktion als Bundesbehörde ausüben. Es muss die Gesetze fordern, die es braucht, um Wettbewerb in diesen Märkten wiederherzustellen, denn aktuell ist ja schon der Wettbewerb vollständig abgeschafft.
Apple bringt seine künstliche Intelligenz vorerst mal nicht nach Europa. Dahinter stecken Regelungen der Europäischen Union zu Wettbewerbsregeln für die großen US-amerikanischen Tech-Konzerne. Medienwissenschaftler Martin André, Sie zucken schon, wenn ich das vorlese. Das war aber eine Schlagzeile.
Natürlich. Es ist übrigens ein Reflex, den wir immer wieder sehen. Es ist immer die gleiche Story. Wahrscheinlich haben sich die Tech-Firmen da auch untereinander abgesprochen. Immer wenn Europa dieser Übermacht was entgegensetzt, dann kommt sofort die Behauptung, ja, wir machen hier alles nur noch schlimmer. Ich glaube, vor 2 Wochen, als hier die Flughäfen nicht funktioniert haben, wegen Microsoft Software, hat dann Microsoft auch gesagt, ja, die EU-Regulierung ist schuld. Sie wollen damit die Menschen in unserem Land und in der EU terrorisieren und in Angst versetzen und gegen ihre eigenen Regierung im Prinzip aufstacheln. Und wer diesen Unsinn glauben mag, der mag das tun.
Aber auch das ist ein interessanter Punkt, weil da bei diesem Vorfall an den Flughäfen haben wir gesehen, wie abhängig wir von einzelnen Konzernen sind. Wir waren gerade schon auf der Bundesebene, haben über das Wettbewerbsrecht in Deutschland, über das Bundeskartellamt gesprochen. Aber Sie sagen eigentlich, wenn man wirklich die Marktmacht regulieren möchte, einzelne Großkonzerne, dann muss man auf die europäische Ebene gehen. Warum?
Ja, weil natürlich die EU viel mehr Macht hat gemeinsam, als wenn hier Einzelständer oder gar Bundesländer aktiv werden. Wir haben ja jetzt den Digital Markets Act, das ist ein guter Startpunkt, aber der Digital Markets Act entflechtet natürlich die Big Tech Konzerne nicht, und deswegen müssen wir viel stärkere marktöffnende Regeln finden, die es Wettbewerbern ermöglichen, diese Vormachtstellung abzuschaffen.
Ja. Es gibt ja den Digital Markets Act. Ja. Also ist das eine gute Grundlage?
In meinen Augen ist es nicht ausreichend, weil die Monopole sind Monopole. Das heißt, wenn jemand 90% Marktanteil hat, dann wird sich das durch den Digital Markets Act nicht ändern. Die Vorschläge, die ich genannt habe, die würden das ermöglichen. Ich sage jetzt mal als Beispiel, Sie könnten ja Regelungen finden, wonach Sie zum Beispiel Plattformen auch zwingen, zum Beispiel sich für Drittanbieter zu öffnen. Ja, Suchmaschinen müssten zum Beispiel ihre Daten anderen Anbietern zur Verfügung stellen, bis wir hier eine ausgewogene Marktmechanik finden und es Wettbewerb wieder gibt. Und solche Möglichkeiten und Optionen, wie zum Beispiel auch eben die Öffnung für Outlinks, offene Standards und dergleichen mehr, die ich im Buch vorschlage, die sind leider im Digital Markets Act nicht enthalten. Und deswegen wird er auch diese Übermacht nicht abschaffen.
Vielen Dank für die Zusendung von Karin Lorch aus Ulm. Die schreibt uns hochinteressante Sendung. Vielen Dank dafür. Sie sagt, Stichwort Suchmaschinen, man sollte auch die Pendants zu Google mal erwähnen. Ecosia, DuckDuckGo und so weiter. Die gibt es auch. Und sie erzählt von einem Buch, der Überwachungskapitalismus heißt das. Und die dieses Buch erwähnt, dass GEOs aus diesen Unternehmen, ich denke mal, dass sie Alphabet meint, oft auch in politische Ämter im Weißen Haus, also wir sind jetzt wieder in den USA, wechseln und andersherum. Daher kein hartes Durchgreifen in Amerika gegen diese Konzerne.
Das ist völlig richtig und es gibt diese Interdependenzen übrigens sowohl zwischen den Demokraten und Big Tech als auch zwischen den Republikanern und Big Tech. USA ist natürlich insofern der große Case, weil was wir hier in den letzten, sag ich mal, 5-6 Jahren gesehen haben, ist eigentlich eine Art Machtprobe zwischen Big Tech und der amerikanischen Politik. Sie erinnern sich, Trump ist eigentlich mithilfe von Plattform Präsident geworden. Als es dann den Sturm aufs Kapitol gab, wurde den Plattforminhabern offenbar bewusst, was sie für eine unglaubliche Macht hatten. Es wurde ihnen etwas mulmig und damals haben sie Trump gesperrt. Was hat Trump seitdem gemacht? Er hat eine eigene Plattform erfolgreich gegründet, Truth Social, die hauptsächlich ihn immun macht. Denn in Zukunft ist es natürlich kaum möglich, Trump quasi von einer Big Tech Plattform kaltzustellen, weil er ein eigenes Verteilnetzwerk sich sozusagen geschaffen hat. Was wir jetzt sehen, ist eben, dass Big Tech tendenziell natürlich kippt. Wir haben jetzt schon Elon Musk, der offen Trump unterstützt und empfiehlt.
Warum macht er das? Er verspricht sich was von der
Macht und Herrschaft, ja. Und auch der nominierte Vizepräsidentenkandidat J.D. Vance ist ein Ziehkind von dem Antidemokraten Peter Thiel.
Und wer ist Peter Thiel? Weil der Name ist schon zweimal
Peter
gefallen.
Thiel ist einer der frühesten Investoren von Facebook gewesen, PayPal-Gründer und einer der einflussreichsten Big-Tech-Investoren. Mhm. Und natürlich ist das, was in den Zukunft in den USA passiert, Spekulation. Ich bin Wissenschaftler, aber eine Sache müssen wir auf jeden Fall sicherstellen. Wir haben immer gesagt in Deutschland, es darf niemals Medienmonopole geben. Denn wer Zugriff auf Medienmonopole hat, der beherrscht die öffentliche Meinung. Mhm. Und deswegen dürfen wir uns nicht von den USA abhängig machen. Das heißt, diese Medienmonopole sind inakzeptabel, sie sind verfassungswidrig. Wir müssen diese digitalen Märkte öffnen. Demokratierelevante Mediengattungen dürfen niemals von Monopolen besetzt werden.
Schlussfrage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Müssen auch wir als öffentlich-rechtliche Medien uns unabhängiger machen von den großen Tech-Konzernen?
Natürlich, aber ich würde eben auch sagen, sie sind ja in derselben Abhängigkeit und Ausweglosigkeit gefangen. Denn aus der öffentlich-rechtlichen Perspektive würde man auch immer sagen, ja, der Traffic ist doch auf YouTube, also muss ich auf YouTube sein. Okay. Ja, wir merken, alle sind in demselben Problem gefangen, egal ob es Blogger sind oder Startups, Großkonzerne, die Politik, der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Mhm. Deswegen müssen wir alle diese Situation ändern und die Monopole abschaffen.
Sehr spannendes Thema. Vielen Dank für Ihren Beitrag dazu, Martin André und den Besuch in SWR1, Leute.
Ich danke Ihnen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.